Nachdem Ignaz Seipel mit der Erklärung für Kaiser Karl dieser auf einen Anteil an dem Staatsgeschäft verzichte, eine juridische und gewaltfreie Übergangslösung für Deutsch-Österreich auf dem Weg von der Monarchie in die Republik gefunden hatte, erschien am 13. November 1918 auf der Primas Hungariae Kardinal János Csernoch an der Spitze einer ungarischen Delegation in Eggertsau. Er erbat dieselbe Erklärung für das Königreich Ungarn. Die österreichischen Bischöfe wiesen im Jänner 1919 unter Berufung auf Thomas von Aquin darauf hin, dass die Republik eine für Katholiken akzeptable Staatsform sei, wenngleich es unter dem Gesichtspunkt der Mentalität damals sehr schwer möglich war, sich von heute auf morgen vom Monarchisten zum Republikaner zu verwandeln. Die Ablehnung der österreichischen Bischöfe, auch der ungarischen Bischöfe an der Restauration Kaiser Karls II. Referiert das schon vorher erwähnte Manuskript Seipels vom 31. August 1919. Obwohl die Rückkehr des Kaisers nach Österreich nicht ausschloss, könnte diese erst auf der Grundlage einer monarchischen Verfassung, die sich das Volk selbst geben müsse, erfolgen, schrieb er. Ich zitiere: Die Zurückstellung des Dynastischen hinter das patriotische Interesse in der Anschauungs- und Empfindungswelt des Kaisers ist eine der wesentlichsten Vorbedingungen für die Wiederkehr der Monarchie in Österreich. Während sich die Tschechen am deutlichsten von Gottes Gnadentum der Habsburger gelöst hatten und sich in der ersten Sitzung der tschechischen Nationalversammlung, ich zitiere, von allen Fesseln, die uns an das Haus Habsburg-Lothringen ketten, drängten, ihm die Rechte auf den böhmischen Thron entzogen und das göttliche Recht der Könige verwarfen, schienen die Ungarn nach den Erlebnissen von Kommunismus und Räterepublik zum Teil bereit, eine Restauration ihres Königs in Ungarn zu fördern. Auf dem Boden der ungarischen Verfassung, die Kaiser Karl ja beschworen hatte, war das möglich. Es geht über das Thema dieses Vortrages hinaus, die ungarischen Restaurationsversuche Kaiser Karls in ihren Siegen darzustellen. Es ist aber ein nahezu gesichertes Forschungsergebnis, das Papst Benedikt XV. In den Jahren 1920 und 21 den Kaiser ermutigte, von einer ungarischen Restauration ausgehend die Donaumonarchie wiederherzustellen. Sie sollte ihre alte Funktion als Bollwerk gegen den Osten, gegen den Bolschewismus erfüllen. Diese strengst vertraulichen und nur sehr wenigen Personen bekannten Wünsche von Papst Benedikt XV. Waren den meisten Bischöfen in Österreich und in Ungarn unbekannt. Der Restauration Karls standen sie fast alle reserviert und neutral gegenüber, realistischen Blickes, auch jene Bischöfe, die innerlich monarchistische Bindungen hatten. Andererseits reagierten die ungarischen Bischöfe einhellig verstimmt, als der italienisch gesinnte Nuntius Valfredi Bonzo, ich habe schon ihn beschrieben, und Kardinalstaatssekretär Gaspari die Anpassung der kirchlichen Strukturen Ungarns an die Grenzen der Nachbarstaaten bereits zu Beginn des Jahres 1920 vornehmen wollten. Die Vertreter der Republik Österreich, Dr. Karl Seitz und Dr. Karl Renner, bemühten sich sehr rasch um die Anerkennung der Republik Österreich durch den Heiligen Stuhl, die bereits im November 1919 erfolgte. Schon ein Jahr früher, im Dezember 1918, hatte der vorhin zitierte Wiener Nuntius bereits solches in Rom vorgeschlagen. Mit der Renunziation ihrer Patronatsrechte zu Beginn des Jahres 1920 verzichteten Kaiser Karl und Kaiserin Zita auf jeglichen weiteren Einfluss auf das Kirchengut, auf die Besetzung von Benefizien und auf die Nomination von Bischöfen in der Donaumonarchie, womit das letzte Band von Thron und Altar in Ungarn, in Österreich-Ungarn, juristisch gelöst war. Den Verzicht auf die Bischofsnominationen soll Kaiser Karl, ich folge hier einer Aussage seiner Tochter, Prinzessin Elisabeth von und zu Liechtenstein, bereits während seiner Regierungszeit erwogen haben. die Akkommodation des österreichischen Episkopates an die Republik dauerte nach Erika Weinzierl nur kurze Zeit. Die Frage der neuen Verfassung des säkularisierten Staates, der der österreichischen Sozialdemokratie vorschwebte, entblößte die Wunde, die seit der Verfassung von 1867 die österreichische Kirche schmerzte. Es waren die Forderungen nach Zivilehe und konfessionsloser Schule. Die Glöckl'sche Schulreform vom 10. April 1919 hatte eine Art von zweitem Kulturkampf in Österreich eingeleitet. Otto Glöckl und seine Freunde wollten die konfessionslose Schule und eine so weitgehende Trennung von Schule und Religion, dass die Lehrer und Religionslehrer ihrer Aufsichtspflicht bei den Schulgottesdiensten entbunden wurden. Erika Weinzierl zitiert den Ausspruch des sozialdemokratischen Abgeordneten Karl Leutner vom 12. Juli 1921. Es gibt Hunderttausende unter den Einwohnern dieses Landes, die den Tag als den eigentlichen Tag der Schulreform ansehen werden, an dem der Katechet auf Nimmerwiedersehen die Schule verlässt. Es gibt Hunderttausende, die es nur noch mit Erbitterung ertragen, dass ihre Kinder preisgegeben sind den Verführungskünsten der Katecheten.